Herzlich willkommen zum Padercast, dem großartigsten, fulminantesten, spektakulärsten Podcast zum SC Paderborn 07. Mein Name ist Andreas. Wir besprechen heute in Padercast Folge 382 mit dem Kevin.
Hallo, grüß dich alle miteinander.
Das spektakuläre Heimspiel gegen den SC Preußen Münster. SC Preußen Münster?
Ja, war richtig.
War richtig, ne? Es klingt so falsch irgendwie.
Schießbudenclub.
Schießbudenclub der Liga. Nein, natürlich, wir wollen ja nicht so fies sein. Es wurde in manchen Medien, habe ich gelesen, als Derby betitelt. Würdest du das Spiel auch als Derby bezeichnen?
Bei Sky haben sich einen Gag draus gemacht und haben einfach alle Begrifflichkeiten, die es dazu gibt, hintereinander aufgezählt. Das war dann eigentlich sogar ganz witzig. haben es dann nachher ein bisschen oft gemacht, aber eigentlich war es ganz witzig. Ja, ich fände es inzwischen schon ein Derby, wenn, je nachdem, wie man Derby definiert, wenn das natürlich immer nur mit Hass verbunden ist, dann ist es vielleicht noch nicht so weit, aber ich finde, es ist eine Rivalität, die Nähe ist auch gegeben. Ich habe gern ein Derby mit Preußen Münster. Und allein wegen SCP versus SCP ist es halt schon eigentlich ein Machtkampf. So.
Sollte man dem Begriff Derbys auch einer europäischen Norm unterwerfen? Es ist nur ein Derby, nein, wenn man 5 Hassbegegnungen hatte, im Umkreis von 100 Kilometern nebeneinander lebt und, keine Ahnung, mindestens 2 Spieler vom einen zum anderen Verein gewechselt sind und die ganz viel Hass abgekriegt haben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Bezeichnung Derby finde ich halt auch schwierig.
Man kann es auch Westfalen-Duell, was gab es noch alles? Ach, keine Ahnung. Ist auch egal, im Endeffekt. Ja, im Endeffekt ist es ein cooles Spiel für Fans im Sinne von Auswärtsreise, weil es natürlich nah bei ist. Und das hat man ja auch gesehen. Sehr viele Preußen-Fans im Stadion gewesen. Du hast es noch besser gesehen als, glaube ich, und gehört vor allem.
Ja, spannend war tatsächlich, die waren alle in Schwarz, bis auf einer, der war wie unser Kumpel Ben in einer leuchtorangenen Jacke, in einer neonorangenen Jacke, und der fiel natürlich dazwischen halt so monströs auf. Also das war schon sehr heftig.
Ja. Also gegen Dortmund wäre es dann auch ein Derby. Tatsächlich finde ich, das Spiel gegen Dortmund könnte man auch so nennen, weil es tatsächlich über die Autobahn relativ schnell ist. Aber ja, bei Bielefeld sagen auch alle, es ist kein Derby. Bei Aalen ist es dann eins, aufgrund der historischen Unsympathenverbindung. Und Lippstadt ist dann auch eins. Ja, wie auch immer, mir ist es relativ wumpe. Ich finde es einfach, es ist ein cooles Prestigeduell von zwei Teams, die oder zwei Städten, die in der Nähe liegen, und dann ist auch gut.
Also die Bezeichnung Derby ist dir auch egal.
Ja, nö, was heißt es mir egal? Ich sehe das halt nicht so eng. Weiß ich nicht. Also es gibt ja auch Nord-Süd-Derbys, ne? Und dann streiten die Leute sich, was ist das Nord-Süd-Derby? Ist das Bremen gegen Bayern oder ist das Hamburg gegen Bayern oder ist es beides oder wie auch immer? Sei es drum, sollen sich andere mit bemühen. Ich habe mich auf jeden Fall auf dieses Spiel gefreut. Ausverkaufte Hütte quasi. Ja.
Du hast dich gefreut. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein Smalltalk-Thema reinzwingen? Oder ich finde, wir sind gerade schon tatsächlich jetzt gerade so gut im Flow zum Spiel.
Cool. Smalltalk machen wir doch nebenbei die ganze Zeit.
Ja, genau, für dich auch.
Vielleicht fällt uns ja später auch noch irgendwie was wie Schuppen von den Augen.
Wir machen da gleich so eine Sidequest, machen wir da irgendwie draus und machen wir gleich, dann driften wir ab hier vom Hauptthema.
So ist es.
Du hast gerade schon gesagt, du hattest Bock auf das Spiel.
Ja,
wie sieht's aus? Also warst du euphorisch? Ich meine, war gut, Freitagabendspiel fand ich auch sehr gut. Aber gegen Preußen Münster, es war dann jetzt der dritte abstiegsgefährdete Verein in Folge, gegen den wir gespielt haben, mit einer Niederlage und einem Sieg. Du warst also sehr guter Dinge vor dem Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe. Letzte Woche war ich ja im Paderkast nicht dabei, aber ich wollte euch eigentlich noch einen Tipp schreiben, aber ich habe es vergessen. Deswegen könnte ich jetzt ja alles und nichts behaupten, das lassen wir dann mal sein, das ist ja Quatsch. Ich habe mich gefreut nach dem Sieg in Ulm. der sehr zäh erkämpft war, hatte ich da schon große Zuversicht. Und vor allem hat mich eine Statistik überrascht, wo du es gerade auch gesagt hast. Wir haben ja immer das Gefühl, dass wir gegen Mannschaften, die unten drin stehen, schlecht performen. Und dann haben die tatsächlich, die Statistik habe ich dann gesehen, und jetzt weiß ich natürlich nicht, wen man als Abstiegsmannschaft definiert. Ist Fürth eine, das ist halt dann immer so eine Frage, ne, wenn du das so ansprichst. Wer sind die Abstiegsmannschaften? Auf jeden Fall auf Sky gab es eine Statistik, dass wir aus den letzten 31 Spielen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller nur eines verloren haben. Das fand ich krass. Das hätte ich nie im Leben gedacht.
Nee, wirklich nicht.
Also das ist klar, eine Hammerstatistik. Einige Unentschieden dabei, aber definitiv kann gar nicht sein. Steht im Chat.
Das ist ja völlig verrückt. Ja, wo es da gerade steht tatsächlich, ne? Du hast vorhin angesprochen, die Tipps. Ich bin ja von meinem 4-0-Tipp, ja. Ich wurde sogar im Stadion darauf angesprochen von mir nicht bekannten Leuten, bin ich von meinem 4-0-Tipp ja abgewichen und habe 2-0 getippt. Marco hat, während ich meinen Monolog geführt habe, abgeschaltet, und als er dann dran war mit dem Tipp, hat er auch 2-0 getippt. Das heißt, wir haben eine 100%-Quote aus der letzten Woche. Ist das nicht spektakulär? Das wird einfach Absolut. Für den Basti, das nachzuberechnen in seiner Kalkulation.
Basti lässt sich übrigens entschuldigen, er muss auf Geschäftsreise. Morgen früh um 6, was er, um 6 war das, ne?
Ja, der muss morgen früh um 6, muss er unterwegs schon sein, also.
Genau, ich glaube im Flugzeug, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas.
Ich werde morgen früh eine Zähne operiert, deswegen wäre das morgen Abend bei mir auch nicht viel mit Reden gewesen.
Ach ja, stimmt, wir müssen ja eigentlich noch erklären, für alle, die das nicht live sehen, wir nehmen ja schon Sonntagabend auf, ich glaube auch Premiere, oder haben wir das mal mit Stefan gemacht früher, ich weiß es nicht, glaube nicht, aufgrund dessen, weil wieder alle außer mir natürlich morgen, Dienstag und Mittwoch nicht gekonnt hätten. Und dann hat Andreas sich zum Glück breitschlagen lassen, seinen Sonntagabend nicht mit dem Tatort zu verbringen oder mit irgendwie mit dem Politikduell auf RTL, sondern mit uns hier in dieser ehrenvollen Community.
So. In dieser illustren Runde zu ungewohnter Uhrzeit. Oder an ungewohntem Tag, an zu gewohnter Uhrzeit. Das vollkommen richtig. Robert schreibt gerade schon hier zu dem Thema mit dem 31 Spielen, das ist wahrscheinlich 29 unentschieden.
Absolut.
Das fühle ich auch, weil irgendwie das klingt einfach sehr falsch. Also ich habe das
aber ist krass, vor allem, ne,
31 oder? Ist ja auch nicht nur die letzte Saison, das ist ja wirklich dann richtig. Auch die letzten Jahre, ne?
Ja.
Und
deswegen meine ich immer, was definiert man als Mannschaften im Keller, ne? Also die zu dem Zeitpunkt dann natürlich unter den letzten drei standen wahrscheinlich oder so, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber also, ich fand die Statistik sehr beeindruckend, genau, weil ich habe tatsächlich auch dieses Gefühl, dass wir immer große Probleme haben. Gut, das widerlegt die Statistik ja so gesehen auch nicht, dass es immer sehr langweilige Spiele waren. Aber,
ja, gut. Also alle drei Spiele waren ja auch nicht allzu schön. Lass einmal kurz zusammenfassen. Es war der erste Heimsieg jetzt endlich mal nach vier Heimniederlagen. Wir haben das letzte Mal zu Hause gewonnen am 22.11. Also das heißt, wir hatten den kompletten Dezember und Januar keinen einzigen Heimsieg und haben zuletzt dann gegen Nürnberg war das ein 3-2. Es war nicht ganz ausverkauft. Ich weiß gar nicht, war die Gästebereich nicht ganz voll? Also es waren 14.534 Zuschauer. Es fehlten 400 und ein paar zerquetschte fehlten noch, damit das ausverkauft wird. Ich finde, das kann man so ziemlich ausverkauft nennen. Also die paar Tickets, die da noch übergeblieben sind, die finde ich jetzt nicht so nennenswert.
Ja.
Ja. Doch. Was sagst du denn zur Startelf?
Zur Startelf, ja.
Es gab ja ein bisschen was.
Ja, drei Änderungen, ne? Mhm. Michel zurück in Kader, in die Startelf. Dann hatten wir noch Götze war ja schon davor.
Klaas.
Brackelmann zurück und Klaas, genau.
Klaas und Castaneda war wieder da.
Castaneda war es, genau. Stimmt, Castaneda ist wieder reingekommen. Richtig. Folgerichtig für mich. Castaneda hat eine kleine Pause bekommen, also im Sinne dessen, dass er nicht von Beginn an spielt, hat aber sicherlich gezeigt, dass man voll auf ihn zählen kann. Und ich glaube auch, dass Lukas Kwasniok weiterhin in ihm seine Nummer 1 sieht. Zumindest um Marvin Mehlen herum. und ja, fand ich eigentlich sinnvoll. Grimaldi, ja, okay. Auch eigentlich berechtigt, dass er wieder dabei war. Hat er auch im Spiel dann gut gezeigt, viele Bälle festgemacht.
Ja.
Den haben wir draußen gehabt, stattdessen.
Bilbia war draußen.
Genau, Bilbia, den hat
überrascht hat. Aber
nämlich auch zuerst. Und dann hat der Kommentator gesagt, ja gut, der hat halt auch seit dem 6. Spieltag oder so nicht mal, seit dem 7. Spieltag nicht mehr getroffen. Wenn man es daran festmachen würde, wäre es natürlich mal berechtigt, dass mal jemand anders von Beginn an darf. Ja.
Kaspar Terho hat nicht gestartet. Fand ich auch folgerichtig. Ich finde, der braucht halt noch ein bisschen, um anzukommen. Ich finde, der ist ja gekommen und stand halt quasi sofort direkt in meiner Startelf. Und ich finde, er hat mich zumindest halt nicht so überzeugt. Und gerade jetzt, wo Klaas wieder da ist, wo ich mich auch sehr drauf gefreut habe, dass er wieder da war, ja, finde ich, kann man so einen dann auch mal direkt wieder auf die Bank packen. Der ist ja, glaube ich, noch, genau, der ist ja später auch noch mit reingekommen, bevor es dann richtig zur Sache ging. Und ja, Michel drin wieder, fand ich auch gut vorm Spiel. Währenddessen sprechen wir noch gleich drüber. Wollen wir so als Idee, wir hatten vorhin einmal kurz drüber gesprochen, wir haben ja auch wieder feine Sprachnachrichten bekommen. Wir haben zwei, die eine relativ also wir hatten eins mit einem relativ kurzen Fazit und eins mit einem etwas stärkeren Fazit, dass wir die vorher hören und
ja,
die zwei noch ein bisschen ausführlicher, die noch nachher sind.
Ja,
ich weiß nicht, ob es so oder andersrum besser wäre.
Ich finde, das ist eine ganz gute Idee, weil wir oft dann sonst, wenn wir eure Sprachnachrichten einspielen, auch sagen, ja, das haben wir ja auch so gesagt. Insofern, vielleicht geben wir euch mal den Vortritt und dann könnt ihr nachher behaupten, jetzt haben diese Quatschköpfe ja einfach nacherzählt, was wir denen eingesendet haben.
Genau, weil dann würde ich einfach mal, weil den Jonathan möchte ich mir gerne zum Schluss noch überbehalten, weil ich fand, das war einfach, ist nochmal ein schöner Abschluss. Daher würde ich mit der Mona und mit dem Nebur würde ich anfangen. Machen wir Ladies first und fangen wir mit der Mona an.
Erste Halbzeit zum Vergessen, dafür die zweite umso besser und auch mit verdientem Endergebnis, denke ich. Ja, Rückrundenstart genauso erfolgreich wie Hinrundenstart. 5 Spiele, 9 Punkte, ist super, denke ich. Sollten wir weiter verfolgen, wie auch in der Hinrunde uns den Dreier gegen Hannover holen. Statistik spricht ja für uns, letzten 5 Begegnungen haben wir 4 für uns entschieden. Wir können leider nicht dabei sein, genauso wie die 2 folgenden Spiele. Urlaubsbedingt hören und schreiben wir uns dann erst am 17.03. wieder im Paracast. Viele Grüße an alle und feuert den SCP in unserem Namen bitte ordentlich an.
Natürlich, Mona, ich hatte tatsächlich eine andere Sprachnachricht vor Augen. Du hattest, was ist hier mit Urlaub? Mona, was ist da los? Vor allem jetzt, wir haben Februar, was ist da los?
Junge.
Das ist, okay.
Halbe Weltreise oder wie?
Ja, wirklich.
Gratulation.
Gratulation. Wäre nachher passender gewesen. Entschuldigung, mein Fehler. Ich hatte irgendwie eine andere Sprachnachricht im
guck mal, Karibik schreibt sie. Karibik. Da ist natürlich jetzt auch die richtige Zeit.
Karibik, genau. Ist ein bisschen günstiger jetzt wahrscheinlich. Gut, dann hören wir, dann hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht ganz vertan habe mit dem Nebur. Ich hoffe, das passt jetzt besser.
Sag doch einfach Ruben.
Sehr ähnlich wie gegen Ulm. Die erste Halbzeit noch mit leichten Feldvorteilen für Paderborn, aber eigentlich auch noch ganz auf Augenhöhe mit Preußen. Setzten wir uns aber auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit immer mehr durch und die Dominanz strahlte dann irgendwann auch wirklich in mehr Torgefahr aus. Spätestens als dann Ansa, Bilbia und Terho reinkamen, hatte Münster einfach keine Chance mehr. Die drei waren einfach 10% frischer, schneller, agiler, einfach 10% besser. Und wir haben echt verdient 2-0 gewonnen. Sehr wichtig und sehr schön, endlich mal wieder. Vor allem habe ich mich sehr, sehr, sehr für Ansa gefreut. Einfach ein toller Typ. Grüße.
Auch tatsächlich Ruben, ja, das macht durchaus Sinn. Aber wer verschleiert denn bitte so seine Identität auf sozialen Medien? Das ist ja furchtbar.
Weiß ich auch nicht, rückwärts geschrieben. Die Erzählerstimme wird im Chat geschrieben. Tatsächlich eine interessante Stimme, ja. Und auch vom Sprechtempo her sehr bedacht, ne? Mm. Ja, zwei.
Gute Hörbuchstimme.
Ja, sollte vielleicht. Manchmal suchen wir auch Sprecher für Filme, also oder was auch immer. So, ja, also zwei Statements, die sicherlich das Spiel gut zusammengefasst haben und vor allem auch die Perspektive in Ausblick. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal dann zu sprechen drauf. Wie sind wir denn deiner Meinung nach, wie habt ihr denn dann, damit ich jetzt mal eine Frage stelle, den Start im Stadion dann erlebt? In das Spiel. Du deutetest an, es wäre ein wenig zäh gewesen.
ja, Lukas Kwasniok hat ja gesagt, er hätte verstanden, wenn die Leute gepfiffen hätten, was ich nicht nachvollziehen kann. War so schlimm, fand ich es definitiv nicht. Wir sind von Anfang an, fand ich, relativ gut reingekommen. Es war aber halt ein absolutes Kampf- und Neutralisierungsspiel halt, ne? Wie man es sich gegen Münster erwartet hat, ne? Also alles, ich weiß nicht, gerade auch in der PK vorher hieß es dann, glaube ich, auch wieder, ja, alle schwerer Gegner, die werden ja alle stärker geredet, als sie dann schlussendlich sind. Die haben halt sehr stark verteidigt, hatten halt wenig Chancen nach vorne, wir hatten ein bisschen mehr Ballbesitz, aber da war halt nicht so viel. Wobei es halt in der dritten Minute direkt mit Michel gut losging, der auf Melem schon übergeleitet hatte, der aber dann nur den Pfosten getroffen hat. Also diese Dinge muss ich tatsächlich ein bisschen dann dem Ticker entnehmen, weil es gibt leider noch keine Videozusammenfassung des Spiels. Und da ich im Stadion halt mir nicht so viel merken kann, muss ich ein bisschen darauf zurückgreifen. Also verzeiht mir das, sollte das ein bisschen komisch wirken.
War schlimm.
Furchtbar, oder? Wer macht denn sowas? Und wir haben dann gedrückt, aber ohne wieder zwingend vors Tor zu kommen. Und das ist halt auch echt so ein Thema, was uns jetzt auch zum Ende der Hinrunde und vor allem auch jetzt immer noch verfolgt, dass wir zwar, ich sag mal, bis zum letzten Drittel kommen, aber im letzten Drittel halt dann, finde ich, nicht genug torgefährlich sind und dass uns da einfach so ein richtiger Knipser fehlt, weißt du, den du einfach anspielen kannst und der macht die weg. Weil wir haben ganz oft, dass wenn Bälle dann vorne auch mal ankommen, wenn wir mal wirklich schnell durchspielen, weißt du, Einkontaktfußball und sowas, dann können wir die allermeisten Gegner echt auseinanderspielen. Aber das meiste Problem ist einfach, der Ball kommt dann nach vorne und dann wird aber nochmal überlegt, der Ball wird nochmal zurückgelegt, es wird nochmal auf den anderen Fuß gelegt, es wird nochmal rübergepasst und der Ball ist dann einfach weg. Also da habe ich ganz oft das Gefühl, dass einfach irgendwie keiner ein Tor schießen will. Und das hat auch in der Sturm- und Drangphase, irgendwie so war 20. Minute, glaube ich, irgendwie rum, hatten wir echt so eine Sturm- und Drangphase, die aber halt nicht wirklich zu Torgefahr gemündet hat. Und da habe ich original, ich glaube, es war dann irgendwas in der 30. Minute, habe ich zu Marco im Stadion noch gesagt, ich so, Alter, wenn du da aus dieser Druckphase machst du jetzt halt kein Tor, du belagerst die quasi, du machst aber kein Tor und gleich irgendwo im Spielaufbau oder so irgendwie so ein katastrophaler Fehlpass. Mhm. Und du legst, ohne dass du weißt, warum, liegst du plötzlich halt 1-0 hinten, 0-1 hinten. Ja. So wäre es auch fast gekommen. In der 34. Minute gab es einen Fehlpass von, ich weiß gar nicht, wer den geschossen hat. Müsste ja, ich weiß gar nicht, warte mal, wer war das? Brackelmann?
Was denn?
Der Fehlpass.
Kam der Obermeier.
War das Obermeier? Weil ich meine, das
Obermeier war ja zurück auf Zehnter.
Ach ja, so war das, genau. Obermeier zurück auf Zehnter und dann halt, ja, war keiner direkt dem Gegenspieler, Pick. Dem Pick in die Füße, der konnte dann alleine durchlaufen, aber Preußen Münster ist halt nicht so stark. Daher hat er sich sehr viel Zeit genommen, hat sich dann quasi noch am Torwart hat er noch vorgestoppt, hat sich dann noch vor den Abwehrspieler gestellt und wollte dann ganz komisch drüber lupfen und hat dann einfach übers Tor sogar noch drüber geschossen, wo ich gedacht habe, jopp, das gewinnen wir heute. Das ist, weil wenn du diese hundertprozentige Einladung nicht annimmst, dann bist du halt selber schuld.
Und ja, das war schon sehr kurios, ne? Also das war so der Klassiker, ja. Der uns in der Hinrunde auch immer wieder passiert ist, wo wir dann auch gern mal einem ehemaligen Keeper oder so, ne, oder überhaupt, wo unsere beiden Keeper auch öfter in die Bredouille gebracht wurden, die in der Null gespielt haben.
Ja.
Muss ja auch sagen, dass nicht nur die immer einen Fehler gemacht haben, sondern tatsächlich auch haarsträubende Fehlpässe dort gespielt wurden. Und das war so ein Ding, aber ich glaube, es war auch irgendwie, muss ein Huckel im Boden gewesen sein, weil der Ball springt quasi vor Zehnters Fuß irgendwie über den überselbigen. Und dann ist Zehnter halt, kommt gar nicht mehr hinterher, weil der Ball irgendwie ziemlich Fahrt aufgenommen hat. Kurios fand ich einfach, wie fahrlässig Münster dieses Tor liegen lässt. Ne? Also versucht er wirklich den Keeper zu überlupfen dann noch, anstatt das einfach.
Ja, und dann auch viel zu spät, finde ich, weil der läuft ja an, stoppt dann noch vor dem Torwart und überlegt sich dann, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll, versuche ich halt zu lupfen und dann halt ja noch nicht mal zum Tor, sondern wirklich darüber. Auch relativ klar drüber, also aus der Distanz, bei der Geschwindigkeit, also fand ich ein bisschen, also für uns natürlich super, war so ein Moment, konnte man die Po-Backen wieder entspannen in dem Moment und halt weiter gucken. Allerdings war danach, fand ich, so ein bisschen dieses neutralisierende Spiel halt komplett, es ist nicht mehr viel passiert. Münster hatte noch eine Chance, wo Schubert noch richtig stark pariert hat. Und ich kann mich auch ansonsten nichts aus der ersten Hälfte erinnern. Also das waberte so vor sich hin. Und ich habe genau den Kommentator im Ohr, wie ich ihn mir vorstelle. Das war kein Fest für Fußball, Fußballzuschauer.
Basti würde jetzt mit den X-Goals-Werten kommen.
Also die können, ja, okay, nee, Münster müsste höhere, müsste 1, irgendwas gehabt haben.
Wir hatten 0,12.
0,12, ouch.
Und Münster 0,57.
Hä? Wie können die denn 0,5er? Ich meine, das war doch eine 100%ige, die die hatten bei unserem Fehlrückpass.
Ja, so wurde es berichtet. Also, war chancenarme erste Halbzeit, so kann man es, glaube ich, dann resümieren. Ich fand auch, wir haben es nicht schlecht gemacht, aber es war so dieses... Es war lange Zeit auch wirklich 15 bis 20 Minuten Geplänkel, weil man auch gemerkt hat, dass Münster auf Teufel komm raus nicht in Rückstand geraten will in Paderborn, weil sie ganz genau wussten, dass es dann immens schwer wird für sie. Die haben echt auch sehr gut, das muss man auch mal nochmal dazu sagen, die haben es auch wirklich defensiv sehr gut gemacht.
Ja.
Beide Abwehrreihen übrigens. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn beide Abwehrreihen so stark stehen, dass du dann halt dieses typische, klassische Geplänkel im Mittelfeld irgendwo auch hast.
Ich würde da gerne, weil mich da deine Fernsehmeinung interessiert, weil gerade im Stadion hatten wir das Gefühl, dass Michel ein katastrophales Spiel gespielt hat. Der hat...
Würde ich nicht mitgehen.
Würdest du nicht mitgehen? Weil es war nämlich irgendwann eine Chance, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern, ob es erste oder zweite Halbzeit war, da ist Michel alleine auf den Torwart zugelaufen und hat den angeschossen. Nach dem Steckpass von Grimaldi oder sowas müsste das gewesen sein.
In der Mitte.
War abseits?
Ja.
Ah, okay, weil ich habe es nämlich auch tatsächlich in der Zusammenfassung habe ich es nicht mehr gefunden. Das heißt, muss ja da nicht so wichtig gewesen sein. Weil ich habe nämlich in der PK nach dem Spiel sagte Kwasniok, ja, Michel und Grimaldi waren aber auch dafür da, dass sie hinten verteidigen. Also die waren weniger für Sturm, sondern mehr für die Abwehr, für diese langen Einwürfe und sowas waren die da, um das alles zu verhindern. Und deswegen gab es bei uns halt wenig Offensivdruck quasi aus den Positionen nach vorne, war dafür aber defensiv stabiler. Und das würde ich zumindest so dem Empfinden nach, würde ich damit ja d'accord gehen, aber im Stadion sah Michel, fand ich, sehr unglücklich aus. Also mit den Laufwegen, Pässe, die bei ihm nicht richtig angekommen sind und so.
Also ich finde, da muss man halt zwei Erwartungshaltungen bei ihm differenzieren. Einmal die als Goalgetter, wie man ihn aus seiner ersten Zeit beim SCP kennt. Und dann die, die er offenbar jetzt momentan hat, weil er auch gar nicht mehr so zentral im Sturm auftaucht, sondern eher, wie man so schön heutzutage sagt, auf der Schiene oder irgendwo da halt Außenbahn, wie ich es gerne nenne. Der arbeitet sehr viel, finde ich, im Mittelfeld nach hinten. Und nach vorne hin strahlt er nicht die große Torgefahr aus, die man sich wahrscheinlich auch ein bisschen erhofft hat, durch seine Routine auch.
Klar, ja.
Da bin ich dann bei dir. da kann man ihm natürlich Abzüge geben. Andererseits, finde ich, wird er halt auch gar nicht in diese Situation wirklich gebracht, außer in diesem einen Fall zum Beispiel, wo Grimaldi diesen schönen Pass auf ihn durchsteckt und er dann halt einfach im Abseits ist. Das ist halt schade. Aber das war mal so eine Szene, so musste Michel halt eigentlich in Szene setzen, damit der auch erfolgreich ist. Ne? Das ist bei Bilbia ja ähnlich, finde ich, vom Typ her. Kommt nicht von ungefähr, dass der auch so lange nicht mehr getroffen hat, wobei, wenn man jetzt vorweggreift, hat er ja schon wieder ein Tor gemacht, was nicht gezählt hat. Das heißt, er hat in der Rückrunde jetzt schon dreimal oder was, viermal? Dreimal, glaube ich,
dreimal
getroffen und dreimal wurde es abseits entschieden oder Stürmerfoul. Würde ich das nicht so unterstreichen. Ich finde, er hat sehr viel gearbeitet. Er war sehr auffällig, am TV zumindest zu sehen. Aber dann wirklich eher im Zweikampfbereich.
Ja. Ja, okay. Weil, wie gesagt, vor allem auch mit der Beschreibung nachher. Aber fandest du die erste Hälfte aus Fernsehsicht so krass, dass du verstanden hättest, wenn die Fans gepfiffen hätten?
Nö.
Also, ich meine, weil grundsätzlich kann ich sowas eh nicht nachvollziehen, aber, ich fand die jetzt so schlecht auch nicht. Ich fand, wir waren mal wieder nicht zwingend genug, haben diesen einen Bock hinten gehabt, definitiv, aber so, dass man pfeift, also fand ich jetzt auch ein bisschen sehr schlecht geredet, oder?
Ja, aber habe ich so momentan meine Meinung zu, was der Trainer immer wieder mal jetzt äußert und einstreut. Ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen. Also ehrlich gesagt, das gab es Pfiffe denn? Also hast du welche gehört?
Ich habe keine gehört.
Okay, dann hat er einfach gesagt, er hätte es verstehen können, ne?
Genau, ja.
Er hat sich halt tierisch geärgert über die Spielanlage, wie du es gesagt hast, dieses abwartende, mutlose, vielleicht kann man es auch vielleicht nennen, oder wenig ideenreiche Spielen durch eine massive Abwehr des Gegners oder Defensive des Gegners. Ja, er soll ja angeblich dann in der Halbzeit, auch in der Pause, einmal laut geworden sein. Wird dann immer schnell von Wutrede gesprochen. ja, Götze hat dann irgendwie gesagt, das gab es ja bei der NW, glaube ich, im Artikel oder das Zitat, er hat uns gesagt, dass es nicht unsere beste Leistung war und er ein anderes Gesicht von uns sehen möchte. Wir mussten uns kurz eine Kleinigkeit vom Trainer anhören. Ja, okay. Ist jetzt die Frage, ob das dann die Wutrede ist, ne? Aber ja. Benjamin Weber hat dann zumindest gesagt, dass mal eine Ansprache notwendig war, offenbar in der Halbzeitpause, dass es auch gut war. Du hast es ja dann, um jetzt vielleicht die Brücke zur zweiten Halbzeit zu schlagen, auch ganz klar gesehen, glaube ich, also sowohl im Fernsehen als auch im Stadion, glaube ich, gespürt. Das war eine ganz andere Mannschaft, die da rauskam in die zweite Hälfte. Das hat dann richtig Spaß gemacht und da haben sie offenbar dann auch Mittel und Wege gefunden, Münster, die auch in der ersten Halbzeit schon gezeigt haben, wo ihre Schwächen liegen, nämlich bei Peto, glaube ich, und Bazzoli, also bei den Verteidigern, die schon ihre Schwächen auch immer wieder angedeutet haben. Ja, konnten wir viel besser nutzen.
Ja, es war viel zielstrebiger, ne? Also ich fand selbstsicherer, dominanter, so quasi, als wenn er gesagt hätte, von wegen, ey, jetzt reißt du immer zusammen, ihr habt die Jungs unter Kontrolle. Wo ich gerade Jungs unter Kontrolle, weil ich hatte gerade geguckt wegen Aufstellung von Münster, tatsächlich David Kinzombi haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja.
Den fand ich mega krass Dreh- und Angelpunkt in Münster. Also der war überall zu finden und ich fand, der wurde überall gesucht und hat sehr viele Pässe gegeben, hat sehr
bei der NW stand ja auch einer der besten Paderborner spielte beim Gegner.
ja, genau. Das, ja.
Ja, hat gezeigt, warum er eigentlich nach Paderborn gekommen ist.
Ja.
Vor dem Spiel gab es ein Interview mit Lukas Kwasniok und wer ist der Trainer von Preußen Münster?
Sascha Hildmann,
genau. Wo genau das auch Thema war, ne? Das, also Kinzombi. Und Hildmann war natürlich total glücklich, hat gesagt, dass wir so einen Spieler überhaupt nach Münster kriegen, ist schon krass in der Winterpause. Für die natürlich ein absoluter Gewinn.
Absolut.
Weil Kinzombi ist wirklich ein Spiel. Ich meine, der hat nicht umsonst mal beim HSV gespielt. Und klar, danach verlief die Karriere vielleicht nicht so, wie er sich das vorgestellt hat oder wie man das gedacht hätte. Trotzdem ist er ein guter Spieler. Hat ja auch bei uns wirklich gute Phasen gehabt, aber dann auch wieder Phasen, wo er komplett verschwunden ist. Warum auch immer. Kwasniok hat es dann begründet eigentlich sogar. Er hat gesagt, er passt nicht in unser Spielsystem momentan rein. Das heißt, wir haben seine Position gar nicht frei, weil da einfach noch vier weitere Spieler sind, die dann die Position, wie sich Kwasniok das vorstellt, besser.
Genau, ja, dafür sagte er, glaube ich, steht jetzt auch Melem jetzt einfach klar im Weg, den sie geholt haben. Wobei ich aber auch sagen muss, er hat aber auch trotzdem in der Hinrunde, wo Melem noch nicht da war, auch nicht gespielt und.
Nee, das, aber wie gesagt, das hat er erklärt, er passt in das, also von der Spielanlage, klar, ist, er kann Sechser spielen, aber nicht so, wie der Sechser in Kwasniok-Systeme spielen sollte. So habe ich es verstanden. Da wären Castaneda zum Beispiel ihm eine Nase voraus und so weiter und so fort. Und deswegen hat Kwasniok zwar gesagt, wir freuen uns, wenn David im Sommer wieder hier aufschlägt. Aber
gut, er muss sich damit Kwasniok ja nicht umschlagen.
Gut, das System könnte sich natürlich dann ja ändern. Das werden wir vielleicht gleich auch noch thematisieren. Ja. aber ja, insofern für Kinsomi, glaube ich, eine super Situation, weil er einfach spielen kann und sich so auch für andere Vereine wieder empfehlen kann noch. Ne?
Genau. Also ich denke, also ich gehe davon aus, dass Kinsomi im Sommer zurückkommt, weil gerade auch Melem, Leihgabe, ich weiß nicht, wie es da mit Klaas aussieht. Ich weiß nicht, wie viele Spieler wir dann abgeben werden und sowas.
Ja, gut.
Denke ich mir auf jeden Fall, dass auf jeden Fall wieder mehr Platz für Kinsomi sein wird. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er wiederkommt, weil ich habe auch trotz alledem sehr viel von ihm gehalten als Spieler, wenn er nicht in der Innenverteidigung spielt. Das war ein Versuch, der in die Hose gegangen ist. Aber ansonsten fand ich, David Kinsomi hat bei uns auch schon echt sehr gut gespielt und freue ich mich auf jeden Fall, wenn er wiederkommt. Zweite Hälfte ist mal Faden gerade wieder finden.
Zweite Hälfte. Ja, wir haben Hälfte. Immens Druck gemacht, ne? Wir sind direkt gut reingekommen. Ich glaube, Melem war der Erste, glaube ich, der direkt den Schuss hatte aus kurzer Distanz. Und dann der Pfostentreffer halt direkt, ne, quasi so als, wie du gesagt hast, Ausrufezeichen, glaube ich, oder Weckruf, ne, so jetzt geht's los, so nach dem Motto. Das Gefühl hatte ich dann auch. Also das wäre natürlich krass gewesen, wenn er direkt drin gewesen wäre.
Ja.
Ja.
Aber es war definitiv schon mal viel, viel zielstrebiger als noch in der ersten Hälfte und vor allem, es ging auch mal offensiv vernünftig aufs Tor und das gefiel mir dann halt schon sehr gut. Aber auch da habe ich mir ein bisschen meine Sorgen gemacht, weil wir das Tor einfach nicht gemacht haben.
Und das okay.
Und vor allem, es häuften sich ja auch dann wirklich die Ecken, also irgendwo so ab der, weiß ich nicht, 60. Minute oder sowas, glaube ich, sind wir ja gar nicht mehr aus der gegnerischen Hälfte rausgegangen. Das war so mein Eindruck. Und da hat mich halt einfach geärgert, wir schießen und schießen einfach das Tor nicht. Weil wir hatten ja auch wirklich bis dahin dann auch schon wirklich nennenswerte gute Chancen, also auch wirklich 100%er. Und es hat mich halt sehr geärgert, dass wir einfach das Tor nach wie vor nicht gemacht haben. Weil da ist immer noch diese Möglichkeit da, plötzlich dieser eine Kackfehlpass, irgendein Bums passiert halt wieder und dann liegst du trotzdem 0-1 hinten. Und dann wird's halt richtig bockschwer, vor allem desto später es dann halt auch wird, desto weniger Zeit du dann danach auch hast, das wieder aufzuholen.
Ja, es ist so, aber du hast auch, finde ich, mit der steigenden Spielzeit gemerkt, dass Münster immer anfälliger wurde, müder wurde, das immer kompakt verteilt.
Haben wir die richtig müde gespielt? Also das ist jetzt
hatte so, ich schon das Gefühl, ja.
Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch.
Also ich glaube, erste Halbzeit haben die, wie gesagt, die haben auch in der zweiten Halbzeit lange Zeit sehr gut noch mitgehalten, aber sie haben es nicht mehr geschafft, sich so oft zu entlasten. Das heißt, ne, hast ja gerade gesagt, eingeschnürt, Belagerungszustand hatte, glaube ich, der Kicker geschrieben. Dann haben wir Klaas rausgenommen in der 20. Bilbia noch reingebracht. Das heißt, die Wechsel hatten auch wieder klar eine klare Marschrichtung vorgegeben, wo es hingehen soll.
Kurzes Fazit von dir zu Klaas.
Ich finde, das ist ein unheimlich guter Kicker. Er fällt mir nur immer sehr, sehr, sehr wenig auf. Was aber nicht heißt, dass er schlecht spielt. Er ist, glaube ich, schon wichtig fürs Spiel, aber auch in diesem Spiel habe ich nicht ihn als einen der Lenker und Denker empfunden, um es jetzt mal wirklich werteneutral zu formulieren. Also war nicht so auffällig für mich.
Ist das tatsächlich so? Ich hatte tatsächlich einen komplett gegensätzlichen Eindruck davon.
Siehst du, ich hatte bei Michael einen anderen.
Das ist bei ihm. Das ist total spannend, weil ich fand Klaas, in der zweiten Hälfte fand ich ihn tatsächlich nicht mehr wirklich auffällig, aber gerade in der ersten Hälfte fand ich, war der schon arg Dreh- und Angelpunkt und hat sehr viele Pässe, sehr viele Offensivspiele, sehr viele Offensivaktionen vorne ermöglicht, wo ich gesagt habe, ja, ja, das haben wir gebraucht. Also ganz viele, auch dieser Pass, glaube ich, zu diesem Torschuss hier von Grimaldi auf Michel, den hatte Klaas, meine ich, dann auch eingeleitet. Und noch eine andere Aktion, also mir ist der vor allem in der ersten Hälfte sehr positiv aufgefallen, wiederum in der zweiten Hälfte, gebe ich dir recht, fand ich ihn auch unauffälliger. Aber da war er vielleicht dann auch platt, ne, nach langer Verletzungspause und so.
Naja, wie gesagt, habe ihn auch nicht als schlecht empfunden, aber ich habe ihn auch nicht irgendwie als herausragend, er ist mir einfach nicht aufgefallen.
Ja, dieses Typische, was ich sonst damals auch bei Costons immer hatte. Es war auch immer so, ich habe ihn einfach nicht wahrgenommen.
Ja, wir hatten viele Standards. Ich glaube, im Chat stand gerade auch schon 9 Ecken. Diesmal haben wir wirklich nichts draus gemacht gehabt.
Gar nichts, ne? Also,
ja, die waren schon mal besser, aber Münster hat einfach auch lange Lulatsche da hinten, ne? Also das ist dann mit Kopfball schon auch nochmal schwierig. Münster hat das, wie gesagt, die haben unser Spiel, glaube ich, finde ich auch sehr gut gelesen. Die waren gut vorbereitet. Mit ihrem Trainerteam haben das er hat ja auch gesagt, mit unseren Möglichkeiten, in unserem Rahmen der Möglichkeiten haben wir uns gut vorbereitet auf den SCP und lange Zeit ja auch, wie du sagst, verhindert, dass es eingeschlagen hat. Muss man auch mal den Hut vorziehen von einer Mannschaft, die der nachgesagt wurde vor der Saison, dass ich auf keinen Fall Zweitliga-Qualität habe. Haben sich ganz gut gefangen eigentlich. Bin mal gespannt, wie das da weiter verläuft in der Saison. Ich bin ja da, auch wenn ich natürlich kein Preußen-Münster-Fan bin, immer der Hoffnung, dass Teams, die in der Nähe sind, wo man gute Auswärtsfahrten hinhaben kann und wo einfach die Rivalität da ist, dann auch in der gleichen Liga bleiben. Deswegen drücke ich da auf jeden Fall die Daumen. Das fände ich schon cool und bin mal gespannt. So, aber zurück zum Spiel.
74. Minute. Auswechslung, da kannst du gerne angreifen, wo Ansa kam rein für Grimaldi und Terhoff für Michel. Ich würde sagen, es war so ziemlich der große Gamechanger im Spiel, oder?
Ja, Terhoff, Ansa rein, ja schon. Und viele gelbe Karten für die Münsteraner. Und da hatte ich übrigens das Gefühl, nochmal bevor wir jetzt auf die sportlich finale Phase eingehen. Preußen Münster hat am Ende 3 Spieler, die sich ihre 5. gelbe Karte abgeholt haben. Die spielen als nächstes gegen Regensburg. Man könnte jetzt meinen, dass sie denken, dass sie dann in dem Spiel am ehesten fehlen könnten. Mal gucken, ob das aufgeht, wenn man jetzt sieht, wie Regensburg gegen den HSV gespielt hat.
Die können mit der Niederlage spannend. Wären die auf 2 Punkte ran. Also,
Ja. Also das war krass. Naja, hast vollkommen recht. Wir haben dann auf jeden Fall den Sieg eingewechselt. Krass, mal wieder ein goldenes Händchen bewiesen. Das muss man ihm ja lassen. Das hat er einfach über die Jahre hinweg hier immer wieder gezeigt. Ja. Ansa kommt rein, Tero kommt rein. Wobei Ansa natürlich deutlich auffälliger dann noch war. Und wohl auch der absolute Game- und Matchwinner war.
Klar.
Das Tor fällt relativ schnell, dann in der 81. sind wir endlich erlöst worden. Ich habe auch hier echt gesessen. Ich habe einmal kurz gejubelt, aber dann habe ich auch
dass der Druck abfällt, ja.
Ja, so wirklich. Das war so bei dem 1-0 war das so das Gefühl, Mehlem macht das Ding 2. Tor für den SCP. Und Ansa hat das echt auch schön vorbereitet.
Ja, er hat mal wieder das gebracht, was ich finde, was nach den ersten, 3, 4 Spielen, die er gemacht hat, nicht mehr funktioniert hat. Er hat sich durchgesetzt gegen die Spieler. Natürlich wirkt das zum einen, weil er nicht gestartet hat und als Joker reingekommen ist, wo die Münsteraner ja wirklich platt waren. Der hat sich ja auf seiner Seite, auf der linken und nachher auch auf der rechten Seite ja wirklich durchgesetzt und hat auch, ja, da hat die wirklich halt schwindelig gespielt, die Münsteraner.
Ja, er kann, Hansa hat ein richtig großes Prädikat, wenn der auf der Linksaußenbahn den Ball in den Lauf bekommt, finde ich, hat er einen unfassbar schnellen Antritt, obwohl er so groß ist, also oder gerade deswegen vielleicht, weil er so einen großen Übersatz hat, ich habe keine Ahnung. Der ist ja wirklich seinem Gegenspieler weggelaufen, ne? Also er hat den ja wirklich mit Ball einfach links liegen lassen und Pazzoli war das nämlich, glaube ich, ne? Und er hat dann diesen schönen Ball gespielt, wo Peto dann auch völlig pennt und Melem quasi gar nicht sieht, zu unserem Glück.
Die Flanke sollte wohl auf Terho gehen.
Das hat der Sky-Kommentator auch gesagt, habe ich mich gefragt. Also kann sein, aber habe ich so gar nicht empfunden. Also ich habe schon gedacht, dass er eigentlich Melem anspielen wollte.
Ich kann es tatsächlich auch nur, was ich nachgelesen habe, also weil so genau habe ich es dann schlicht auch nicht mehr in Erinnerung.
Auf jeden Fall schönes Tor.
Ja, geil. Und vor allem auch Mehl im zweiten Spiel hintereinander getroffen.
Ja. Und dann quasi 3 Minuten später quasi Deckel drauf. Bilbia in dem Fall Ball super verwerten, den Terro erobert hatte. Ne? Den Terro hat den Zweikampf gewonnen, auf Bilbia abgelegt und der dann wirklich schön in die Gasse auf Ansa gespielt hat. Ja, und freie Schussbahn und schön reingenetzt.
Da frage ich mich, es kann doch so einfach gehen. Weißt du, warum hat das die ganzen letzten Wochen, warum war das schon die ganze letzte Woche immer so zäh und so? Es kann doch so einfach sein, oder?
Ja. Ich finde aber auch, gegen diese Gegner ist es halt einfach auch schwer, weil sie wirklich einfach auch defensiver stehen. Das ist, wie gesagt, auch gar kein Vorwurf. Ich kann es ja auch verstehen, wenn man offensiv die Möglichkeiten gar nicht so hat. Münster hat es gut gemacht. Ulm hat es eigentlich auch gut gemacht, verteidigt. Fürth brauchen wir nicht drüber sprechen, sowieso auch. Also das ist halt auch einfach, ist jetzt ein blöder Satz, aber es ist so. Ne? Also man muss auch immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich weiß, wir alle mögen guten und temporeichen Hurra-Fußball mit vielen Toren. Also wir sind einfach die letzten Jahre so verwöhnt worden immer. Aber ich finde, die Mannschaft macht es schon gut und im Rahmen der Möglichkeiten, wenn du auch siehst, was für finanzielle Möglichkeiten wir dann haben vor so einer Saison, finde ich es krass, dass wir wirklich immer noch einen der schönsten Bälle spielen, finde ich. Also es ist vor dem Tor momentan nicht so viel los. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft immer noch mal einen drauflegen kann. Also es ist nicht so, dass ich, also im Gegensatz zu Münster, die eher abgebaut haben, finde ich, können wir immer noch mal zulegen. So. Also ich bin gar nicht so unzufrieden, weiß aber, was gemeint ist, wenn so allgemein die Fans dann eher so sagen, ja, war so ein, das Spiel war so lala, war okay, Ende war gut.
Ja, es ist mittlerweile, da bin ich aber auch bei dir, das ist gerade diese Erwartungshaltung, die man ja auch noch lange, fand ich, mit Kwasniok hatte, diesen Hurra-Fußball, wirklich dieses Offensivspektakel, was man hatte, das ist definitiv weniger. Es ist jetzt vor allem gerade jetzt in dieser Rückrunde, finde ich, oder ist auch das, was ich mir jetzt wünsche, ist echt mehr Ergebnisfußball.
Hurra. Ja, dann bist du jetzt gerade in der richtigen Phase.
Ja, ich war nach dem Spiel, war ich auch echt froh, weil im Moment will ich tatsächlich auch einfach nur, dass wir da oben dran bleiben, weißt du, und dass wir einfach wirklich bis zum Schluss oben mit dran sind, weil gerade letzte Saison fand ich furchtbar, dass wir, weiß nicht, vier, fünf Spieltage vor Schluss einfach es für uns um nichts mehr ging.
Ja gut, das ist natürlich immer Stimmungskiller, ne?
Genau, und da würde ich, hoffe ich mir jetzt, also wo es jetzt im Moment ein bisschen nach aussieht, mehr Ergebnisfußball, weil ich finde, der Fokus liegt jetzt deutlich mehr auf Defensive, wobei man sagen muss, ganz klar, aktuell steht und fällt das bei uns mit Felix Götze. Ohne den, finde ich, kassieren wir viele Tore, und wenn der spielt, eben nicht. Also der ist ein absoluter Gamechanger in dahin in der Abwehr und ich hoffe, also wir müssen ja schon fast hoffen, dass wir aufsteigen, damit er überhaupt noch eine Saison weiter bei uns bleibt, weil ansonsten kann ich mir schon fast nicht vorstellen, dass der haltbar ist für uns.
Ja, das glaube ich auch nicht. Es wird natürlich auch eine Welt nach ihm geben, aber es ist natürlich die Entdeckung der Saison. Muss man eigentlich so, kann man eigentlich so festhalten. Ja. Also hast du recht. Mit Felix Götze steht die Abwehr noch mal ein bisschen anders, irgendwie gefühlt, ein bisschen sicherer. Sie ist natürlich mit ihm auch inzwischen sehr verbunden. Die anderen Spieler, das wissen die ja auch, dass mit ihm gut läuft, ergebnistechnisch. Das brennt sich im Unterbewusstsein auch ein.
Ja.
Fühlt sich einfach sicherer, wenn da einer neben dir steht, wo du weißt, mit dem haben wir noch nicht verloren, in Anführungsstrichen.
Ja.
Brackelmann genauso, glaube ich, eine unfassbare Entwicklung. Den ich am Anfang gar nichts mit anfangen konnte, als er kam, wo ich dachte, was wollen wir jetzt mit dem?
ja, es, auch so, es wie wirkt es ja ein bisschen komisch,
wurde,
ne?
Ja. Ja, aber wo, wie es beschrieben wurde, wo Krasnick gesagt hat, er hätte noch nie einen Spieler gesehen, der so schlecht, in so schlechtem Zustand war, ne? Oder sowas.
Ja, der in so schlechtem Zustand zu uns gekommen ist, er wäre als Wrack zu uns gekommen.
Ja, ja, irgendwie so hat das, so, glaube ich.
Ganz furchtbare Ausdrucksweise, ne? Irgendwie, ja.
Also, ich finde es spannend. Also die Mannschaft ist sehr, sehr spannend. Viele coole Spieler. Du hast auch echt wieder im Moment die Qual der Wahl, auch im Mittelfeld mit Hansen noch, der hinten dran ist, der lange, lange verletzt war und jetzt natürlich schwer hat, wieder richtig so
in, naja, klar,
in die erste Elf mal zu kommen.
Ja.
Wie auch immer, letztendlich auf jeden Fall, das Spiel haben wir verdient gewonnen, meiner Ansicht nach.
Ja, aber wobei, aber die Schlussphase, die will ich ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, war plötzlich aber Münster, 89 Minuten, ja, nichts gemacht.
Nachspielzeit,
und,
ne?
Und plötzlich fangen die da auch richtig krass das Drücken an, ne? Also
ja,
da
hatten schon abgeschaltet, ne?
Wir hatten, also das war ja und, heftig.
Gut, dass du es nochmal, dass du da nachhakst. Schubert, einmal mehr hat er sich richtig stark gezeigt in diesem Spiel mit drei Blitzreflexen. Also ich glaube, die zwei, drei Torschüsse, die Münster hatte, war Schubert jedes Mal sehr stark zur Stelle. Bin ich mal gespannt. Marco hat ja so wahrscheinlich mehr aus Spaß, aber schon hat ja auch einen Grund vermutet, dass Riemann gar nicht mehr ins Tor zurückkehren wird. Also Schubert macht auf jeden Fall gerade viel Eigenwerbung.
War eine bombenstarke Leistung, Vicky, in Summe. Ja. Also jetzt, wo du sagst, Vicky, war echt grundsolide, absolut keine Patzer, super gehalten hinten.
Mhm.
Was will man mehr?
Ja. Ja, haben wir es gemacht wie Napoleon.
Wie Napoleon?
1806. Oder wann das war, ungefähr. Die Preußen geschlagen.
Ja, aber jetzt mal ohne Spaß.
Hat mein Geschichtsstudium doch was gebracht, weißt du? Ist noch irgendwas hängen geblieben.
Aber jetzt mal ohne Spaß, Erwartungshaltung und trotz, dass die Gegner immer groß geredet werden, wie gesagt, also es war, weswegen ich von drei Abstiegskandidaten gesprochen habe, war, bevor es gegen diese drei Gegner, gegen Fürth, Ulm und Münster losging, waren die auf Platz 15, 16 und 17. Also deswegen waren das für mich halt absolut gegen Abstiegskandidaten halt, ne?
Ja, ist auch so.
Also. Und wenn du oben mitspielen willst, müssen das doch zumindest mindestens zwei Pflichtsiege auch sein, oder?
Ja, Pflichtsieg ist immer, ich weiß, was du sagen willst. Hast du auch recht, klar, man preist das schon so ein, dass man das, würde dir der Trainer unter vier Augen natürlich auch so bestätigen. Offiziell würde er natürlich sagen, dass genau das die schwierigsten Spiele sind.
Natürlich.
Ja. Also klar, die Rechnung geht auf jeden Fall so in Ordnung, wenn du sie so machst. In der Praxis ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber sie haben es gut gemacht. Sie haben jetzt im Vergleich zur Hinrunde diese beiden, zumindest jetzt gegen Ulm und Münster, gewonnen. Wichtige Siege. Und wie wir ja erfahren haben, auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir gegen Mannschaften da unten erfolgreich sind.
Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht?
Ich kann es immer noch nicht glauben, diesen Wert. Ich muss das nochmal irgendwie nachrecherchieren.
Ich würde, bevor wir das Spiel oder bevor wir gleich zu den anderen Sprachnachrichten kommen, oder dem, sagen wir so, dem Monolog von Tasty, möchte ich gerne noch ein bisschen über Statistiken, weil zum einen war halt, weswegen ich überhaupt danach geguckt habe, war Ecken, weil wir hatten 9-1 Ecken. Und zum einen fand ich halt sehr krass, dass Münster gerade halt nur in der Nachspielzeit ihre erste Ecke hatte, was ein bisschen zeigt, wo das bei denen halt nach vorne ja nichts ging. Aber aus unseren 9 Ecken fand ich, hatten wir 0 Torgefahr gerade in diesem Spiel. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich meine, trotzdem gegen Gegner mit der hohe Leute da drin hat und so, aber wenn wir mit Uwe Hünemeyer so einen Standardcoach dafür extra, einen Standardtrainer dafür extra haben, würde ich mir vorstellen, dass bei 9 Ecken man aber irgendwie noch eine andere Idee da mal hat, oder?
Ja, also wir sind aber, glaube ich, die zweitgefährlichste oder erfolgreichste Mannschaft nach Standards. Insofern würde ich das.
Ist das immer noch so? Ich finde das total, ich finde das total absurd.
Ist immer noch so.
Ich finde das total absurd.
Ich glaube, nur Fürth ist. Was Fürth? Fürth? Ich glaube, Fürth ist erfolgreich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist so. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber einfach, dass es nicht gegen jeden Gegner auch so aufgeht. Und dann ist natürlich auch immer Tagesform. Ne? Kriegt der Zehnter den so angedreht? Tritt in dem Moment Obermeier den Eckball, den eigentlich Zehnter jetzt gut gebracht hätte? Wie auch immer. Also ich. Ist ja auch immer so ein Ding, ne? Viel Zufall auch neben dem Können. Insofern, ich würde es gar nicht so. Also ich finde, wir haben unter Kwasniok immens an Torgefahr bei Standards hinzugefunden. Und das ist dann, wie du sagst, offenbar ja Hünes Verdienst mitunter.
Ja.
Und natürlich auch der Fleiß der Spieler, die das dann regelmäßig trainieren.
Ja,
also ich glaube, wir haben da schon zwei Waffen. Zehnter mit seinem Drive, mit seinem Power, die er da reinbringen kann, und Obermeier mit seiner Übersicht, die er auch bei solchen Standards hat. Ja, hätte natürlich ein bisschen mal noch ein bisschen Varianz reingebracht werden können gegen Preußen, aber sei es drum. Würde ich jetzt persönlich nicht so ein Fass draus machen.
Ach, nur um Gottes Willen, fass nicht. Nein. Absolut,
wie gesagt, das war mir noch eingefallen.
Genau, das war mir halt nur im Spiel, war mir das halt aufgefallen und dass wir, weil allgemein ist es ja
die waren lame, die waren ungefährlich, diesmal.
Genau, also weil allgemein ist ja so, dass Ecken echt eher uninteressant sind. Also ich glaube, Ecken sind eins der ungefährlichsten Dinge, die in einem Fußballspiel passieren können. Insgesamt, also nicht bei uns, sondern insgesamt im Fußball. Dann habe ich aber noch geguckt und zwar Ballbesitz, war ich sehr überrascht. Wir hatten nur 52% Ballbesitz. Das hat mich sehr überrascht, weil meines Empfindens nach hätten wir mindestens 70% Ballbesitz haben müssen über das gesamte Spiel. Vielleicht zum Schluss halt nicht, aber mein Eindruck war echt, dass wir deutlich mehr hätten haben müssen.
Aha, wir haben in der ersten Halbzeit ziemlich oft den Ball Münster überlassen. Das ist mir auch erst nach einer gewissen Weile aufgefallen, dass Münster immer so bis über die Hälfte kommen durfte. Und wir haben sie versucht zu locken, um dann schnell umzuschalten. Das war offenbar das probate Mittel für die erste Halbzeit, was dann letztendlich nicht zu Toren geführt hat. Und deswegen hat man, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann eher ein bisschen mehr, wie du sagst, auf eigene Ballkontrolle gesetzt und ein bisschen mehr Power dahinter gebracht. Aber generell wollten wir sie eigentlich locken.
Ah, okay. Also weil irgendwie, ich weiß nicht, da hatte ich im Stadion tatsächlich auch ein anderes Gefühl.
Und naja, es ist gegen diese Betonabwehr natürlich, kann man es versuchen, aber Münster hat es auch natürlich nicht so angenommen oder annehmen können, glaube ich, auch von Skills her, fällt es denen halt schwierig, ein Spiel zu machen.
Aber da sieht man auch einfach, wie krass unterschiedlich die Wahrnehmung so aus dem Stadion ist.
Ist so.
Und klar, wenn du so die Übersicht hast, also das merke ich halt jedes Mal, vor allem deswegen gucke ich eigentlich gerne, bevor wir das immer besprechen, vorher immer noch die Zusammenfassung auf YouTube oder auf sonstigen anderen Kanälen, um einfach nur noch mal quasi meine Eindrücke mit der Realität oder mit den wirklichen Bildern noch mal abzugleichen. Und das finde ich spannend, dass wir das halt hier jetzt so machen. Ist auch cool. Und dann der dritte Wert, auf den ich sackstolz bin, weil ich finde, da haben wir uns wirklich wieder einen geleistet, und zwar die Laufleistung. Wir sind insgesamt 6 Kilometer mehr gerannt als Münster, was ich massiv beachtlich finde, weil 118 Kilometer Gesamtlaufleistung ist sehr gewaltig, und das hat mich nämlich zum nächsten geführt. Und zwar sind wir insgesamt bei der Laufleistung in der Liga nach 22 Spielen Tabellenerster mit 2600 gelaufenen Kilometern und mit großem Abstand tatsächlich. Danach ist Düsseldorf mit 2580. Also
und dann Elversberg, ne?
Genau, und dann Elversberg, aber die sind dann 2570, also die sind alle sehr nah beieinander und wir haben doch einen relativ großen Vorsprung, relativ großen Vorsprung halt vor Düsseldorf. Und da muss man ja wirklich sagen, ja, unsere Mannschaft marschiert wie keine andere in dieser Liga. Und das ist echt der Vorteil. Ne?
Ja. Ja, ja, das ist wirklich beachtlich. Das haben wir auch über die Jahre, glaube ich, so entwickelt. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht die erste Saison, wo wir da ganz oben mit dabei stehen. Mhm. Die Mannschaft ackert, das sagt Kwasniak ja immer, die Mannschaft hat geackert und gerackert. Ne? Das möchte ja. Er nicht ab, auch wenn wir verloren haben oder so. Wir haben jetzt schon fast 200 Kilometer mehr gelaufen als Hannover, die auf dem letzten Platz stehen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Eine Mannschaft mit so einem Spielermaterial, Schalke auch auf dem 16. Platz. Ne? Ja, es kann den Unterschied machen und es zeigt vor allem, wie fit die Mannschaft auch ist. Ne? Also ja, das meinte ich ja auch, dass wir hinten raus immer noch mal was drauflegen können, auch ein bisschen gefühlt.
Ja, und wenn du zum Beispiel siehst, du siehst halt an den Statistiken halt auch, dass alle viel laufen. Weil wir haben in den Top 10 von den Laufleistungen haben wir erst auf Platz 10 ist Rafa Obermeier. Ja. Und ansonsten haben wir in den Top 20 nur noch Philipp Bilbia, der noch damit dazukommt und sind auf Platz 1. Das heißt, es gibt keinen, der bei uns sehr viel rennt alleine, sondern es ist wirklich die gesamte Mannschaft, die so unfassbar viel rennt als Kollektiv. Und das, finde ich, ist wirklich nochmal beachtlich. Und wo ich das nämlich gerade gesehen hatte, dachte ich mir so, Alter, das muss man auch mal echt rausstellen.
Ja, ist auch eine wichtige und gute Statistik. Ich erinnere an, als wir letzte Saison gegen Fürth die rote Karte sahen früh und dann ja so runtergegangen waren, sind wir diesem Defizit hinterhergerannt und Kwasniak hat aber irgendwann gesagt, ey, ihr müsst mal überlegen, wir hatten ja einen Spieler weniger, ein ganzes Spiel lang und diesen Wert haben wir trotzdem egalisiert. Ne? Ja. Also selbst da haben sie ja das wieder wettgemacht. Ja.
Ja, überleg mal, vor allem wir hatten vier rote Karten und sind trotzdem auf Platz 1, das musst du ja mal reinziehen.
Ja, ja.
Also ja, also wie gesagt, wenn das Team oder das Trainerteam auch was hingekriegt hat, ist, dass die Mannschaft rennt wie sonst was. Sie marschiert. Wenn einer marschiert, dann sind wir das.
Wie die Franzosen gegen die Preußen. So, ne? Um das nochmal. Sendungstitel wird heute irgendwas mit Napoleon sein.
Herz aller Liebes.
Ja, also vielleicht dann einmal die. Jonathan hattest du, glaube ich, noch übrig und
ja, Jonathan würde ich zum Schluss machen.
Hat ja zwei Nachrichten geschickt auch, ne?
Jonathan hat zwei?
Einmal zum Spielen hat er geschrieben und dann noch einmal.
Nee, das war letzte Jonathan. Woche. Nee, der.
Ach, stimmt.
Der Ruhm hatte, glaube ich, aber.
Ruhm hatte noch. Genau. Was zu Pelle Bowink, ne?
Genau.
Das sparen wir uns, obwohl die Erzählerstimme natürlich nett wäre. Aber jetzt.
Die Erzählerstimme wäre nett, aber dafür kriegen wir jetzt erstmal den lieben langen Monolog von Tasty Marshmallow.
An sich ein schönes Spiel für uns, wenn auch so ein bisschen der Ausgang erst zum Schluss entschieden worden ist. Die erste Halbzeit war extrem zäh, was ich aber den Münsteranern eigentlich zurechne. Die haben einfach sehr gut gegen uns verteidigt und haben auch selber sich so ein paar Kontersituationen herausgespielt oder Überspielungen, wo wir ja immer für anfällig sind. Aber das Ganze hat nicht das Ausmaß gehabt wie ja beim Hinspiel. An sich haben wir aber das Problem vor allem gehabt mit Grimaldi und Michel. Fehlt uns die Schnelligkeit nach vorne, diese Konnektivität zwischen Mittelfeld und Offensive ist einfach nicht mehr da gewesen. Oder Sturm halt eben. Und das Ganze hat sich nochmal geändert, als so ein paar Kräfte eingewechselt worden sind, also Tero, Ansa, Bilbia, die noch ein bisschen schneller unterwegs waren und vor allem auch mehr Dribbelstärke hatten. Gerade bei Michi und Grimaldi ist eben das Festhalten des Balls so eine Stärke. Aber wenn niemand nachrückt, passiert eben auch nichts nach vorne großartig. Das hat mir vor allem in der ersten Halbzeit sehr gefehlt. Das Ganze war dann so nach 60 Minuten schon weitaus besser. Insgesamt verdient. Es hätte aber auch so ein Spiel sein können, in den schlechten Tagen geht's nur 0 aus oder wenn sogar wie Pick diesen Schuss, den er ja übers Tor gesetzt hat, frei vor Schubert, wenn so ein Schuss reingeht, ja, das hätte man an schlechten Tagen sogar verlieren können. Aber ich bin zufrieden, war ein super Spiel, hat super Spaß gemacht.
Guck mal, da siehst du, der Tasty hat noch die ganze Folge noch einmal Revue passieren lassen. War quasi, hat es gerade auch erst geschickt in
die anderthalb Minuten. Ich finde ja immer noch, dass Tasty demnächst mal hier Gast sein sollte.
Genau, dann kann er sich hier, weißt du, dann spammt er nicht mehr den Chat so voll.
Ja, einfach so. Ja, macht er doch zusätzlich. Wird einfach unser Mod für den Chat und unser Gastspeaker, der irgendwie dreimal in der Sendung für 3 Minuten was sagen darf. So was wie Elton bei Stefan Raab.
Ja, genau, weißt du. Der kommt dann zwischendurch cool. für die Spiele zwischendurch dann noch rein. Ehrlich. Pass auf, ja, dann machen wir noch den Jonathan machen wir noch zum Schluss.
Ja, gerne.
Hallo Paracast, hier ist euer Jonathan.
Moin.
Erst heißt so lala, zweiteils heißt umso besser. Paderborn hat am Ende 2-0 gewonnen, was mich sehr freut. Ja, das einmal. Und Münster gehört nach meiner Meinung nach in der dritten Liga und dann können die schön gegen Verl oder gegen Bielefeld spielen. So sehe ich es zumindest. Ja, und dann nächste Woche, sprich kommenden Samstagabends, schön gegen Hannover spielen und ich bin live in der Arena. Tschüss.
Siehst du, deswegen habe ich mir den Jonathan zum Schluss aufgehoben. Fand ich nochmal sehr schön.
Jonathan sieht das also anders als ich mit dem Verbleib in der zweiten Liga. Ja, schön. Hat aber sehr schön formuliert.
Ich finde, ja, vor allem, ich wollte vorhin noch so schön den Spruch bringen hier, Bielefeld die Nummer 3 in OWL. Die haben tatsächlich aber mit einem Sieg jetzt am letzten Spieltag, haben die sich wieder einen Punkt vor Fair geschoben und sind jetzt die Nummer 2 wieder.
Ja, und Osnabrück ist jetzt überm Strich.
Ja, wer hätte das gedacht?
Haben sich mit dem neuen Trainer, haben sich jetzt, glaube ich, in der Rückrunde bisher nicht einmal verloren. Also ich glaube, 4 Siege, 2 Unentschieden oder sowas.
Mit Marco Antwerpen.
Ja, ich glaube, der war doch da schon mal, oder?
Das ist so einer, dem kenne ich vom Namen her. Ich weiß aber, ich kenne doch die ganze Historie von den ganzen Turtles nicht.
Ja, musst du ja auch nicht. Nee. Ja, Jonathan hat schon gesagt, Hannover, nächste Woche.
Hannover.
Was denkst du denn? Ja. Sind wir bestens gerüstet gegen Hannover? Mona hat ja auch schon drauf angesprochen gehabt.
Also wenn uns irgendein Gegner tatsächlich liegt, dann ist es Hannover. Ich finde, Hannover ist das umgekehrte Team zu Greuther Fürth. Das läuft bei uns eigentlich. Also wie gesagt, das soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen oder so. Aber Hannover ist so ein Gegner, wo ich mich eigentlich immer drauf freue, weil es echt gut funktioniert.
Ja, wir sind der absolute Angstgegner von Hannover 96. Muss man so sagen. Sagen ja die Fans selbst auch.
Ja.
Nach wie vor für mich immer kurios, dass es so etwas gibt. Weil ja die Spieler und Trainer wechseln und ja nicht. Also es können.
Absurd.
Ist ja nicht so, dass du auf das Feld läufst und da kommt jemand gegenüber an, der schon 18 Spiele gegen dich gespielt hat und immer gewonnen hat, sondern das ist ja jedes Mal ein anderer eigentlich.
Ja.
Außer Sven Michel, der ist dann schon ein paar Jahre öfter da, aber die meisten wechseln ja fortlaufend. Ja, ich bin auch ganz zuversichtlich gegen Hannover. Haben wir gerade auch gesehen, die lauffaulste Mannschaft der Liga. Dürfte es wieder schwer haben gegen uns, gegen die laufstärkste Mannschaft. Also, ich glaube, gegen Hannover kann es nur schief gehen, wenn wir da und sowas wie so ein Obermeier-Pass gönnen oder einen Standard kassieren oder einen Elfmeter. Mhm. Bin mal gespannt auf das Spiel, aber ich glaube da durchaus an einen 3-1 für uns. Wobei mir gerade die Fantasie fehlt, wie Hannover das eine Tor schießen soll.
Also
weil wir so stark auch verteidigen einfach, ne?
Also Hannover, muss man ja auch mal sagen, hat die beste Abwehr der Liga, ne? Also die laufen am wenigsten wahrscheinlich, weil die scheinbar ja den Bus vorm Tor parken. Haben auch. Genau,
die bleiben einfach vorm Tor stehen.
Ja, genau, also haben, ich sag mal, von den ersten, lass mich kurz gucken, von den ersten 14 Mannschaften auch die wenigsten Tore geschossen. Und hangeln sich dann so mit diesen ganzen Unentschieden dann durch die Gegend, aber auch 7 Unentschieden, 9 Siege, also auch keine schlechte Ausbeute. Die werden auch versuchen, einfach unseren Offensivfußball zu verhindern. Und ich weiß aktuell nicht, wie gut das funktioniert, dass wir die dann kaputt schießen, um es mal so auszudrücken.
Dann gibt doch einfach ein 1-0.
Da uns Hannover aber wirklich gut liegt, würde ich sagen, wir gewinnen mehr wie 1-0. Also ich glaube zu 0, weil die einfach sehr wenig Tore schießen. Und ich glaube, Schubert hat sich jetzt echt gut bewiesen. Götze ist dabei. Da glaube ich nicht, dass Hannover ein Tor schießt. Es sei denn, wir hauen uns den wieder selber rein. Da kannst du halt nichts gegen machen.
Hannover hat jetzt 4-mal unentschieden in Folge gespielt. Unter Breitenreiter. Ne? Also das ist ja auch noch ein Thema. Wir treffen auf unseren alten Aufstiegstrainer. Breitenreiter, der ihn offenbar nicht Beine gemacht hat.
Nee, anscheinend nicht.
Aber ja, der einzige Sieg in diesem Jahr haben sie in Regensburg mit einem mageren 1-0 gefeiert. Ansonsten haben die 2-2 gegen Münster gespielt, 2-2 in Hamburg, 1-1 gegen die Fortuna und jetzt in Kaiserslautern 0-0. Also es sind natürlich auch keine Laufkundschaften, gegen die sie gespielt haben, muss man auch dazu sagen. Quasi das Kontrastprogramm eigentlich zu unserem in den letzten Wochen.
Ja, aber ich meine, ist ja auch ein Abwärtstrend, ne? Also von 2-2, 1-1, 0-0. Also, ich sag mal, wenn man einfach sieht, dass uns Hannover einfach liegt, ich würde, glaube ich, tatsächlich beim 2-0 bleiben. Also nicht, dass das jetzt Trendtipp wird, aber ich halte 2-0 für durchaus wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass Hannover trifft. Und ich glaube, dass wir mit mehr wie einem Tor gewinnen. Also würde ich jetzt mal ein solides 2-0 tippen, ja.
Letzter Heimsieg da auch, 7. Dezember, 3-2 gegen Ulm. Also auch schon ein bisschen her.
7. Dezember, oh Gott.
Mhm. Ja, über 2 Monate zu Hause nicht mehr gewonnen, klar, Winterpause und so, ne? Aber ja, mal gucken. Also gerade in Hannover haben wir, glaube ich, immer sehr gut ausgesehen. Haben wir überhaupt schon mal in Hannover verloren? Ich meine, da gab es doch mal so eine Statistik, dass das...
wahrscheinlich nicht.
Ja, dauert jetzt zu lange, das nebenher zu recherchieren, hätte mich vorher besser vorbereiten müssen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, in einer ganz guten Ausgangsposition, um da was Zählbares mitzunehmen. Formulieren wir es mal so. Bin gespannt auf das Spiel. 20:30 am Samstagabend. Topspiel.
Topspiel.
Auch eine Würdigung, muss man ja sagen. Insofern haben wir nicht letzte Saison da verloren. Das habe ich nämlich gerade auch geguckt. Ich habe so schnell jetzt nicht neben dem Quatschen her schauen können.
Also 24 haben wir gewonnen. Wir haben am 5.5.24 haben wir tatsächlich 3-2 verloren in Hannover. Ja,
guck. Dann war das letzte Saison nämlich.
Das war
die erste Auswärtsniederlage in Hannover überhaupt. Ja.
Die einzige Niederlage gegen Hannover überhaupt.
Ansonsten gab es die einzige, genau.
2 Unentschieden und 8 Siege für den SCP.
Mhm.
21-10 Tore für uns.
Sogar in der ersten Liga haben wir beide Duelle gegen sie gewonnen.
Sogar in der ersten Liga 2014.
Mit André Breitenreiter damals.
Ja, stimmt, genau.
Ja, gucken wir mal. Bin mal gespannt. Vielleicht auch mal ganz nett, wieder André Breitenreiter zu sehen. Mal gucken, was er für kluge Sprüche zum SCP bereithält. Ja. Unter der Woche auf der Pressekonferenz.
In Hannover auch übrigens das Rekordtor in der Bundesliga-Saison von Dingenskirchen.
Moritz. Hier. Stoppelkamp.
Stolperkamp, genau. Mit der Stoppelkamp-Allee vorm Stadion. Die ist ganz schön lang. Also wenn ich vom Stadion weggehe, gehe ich auch öfters dann einfach die Stoppelkamp-Allee runter. Und das ist doch weiter, als man denkt.
Und Herr Larkic schreibt Metal Rules gerade, hat in Hannover das Tor gemacht. Der Mann, der bei uns richtig durchgestartet ist.
Serdjan Lakic.
Ich nenne den Serdan.
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 Serdan. Serdan bleibt.
Ja.
Krieg schon gleich wieder so Pöbel-Feelings irgendwie.
Gut. Haben wir noch ein Thema? Die U-Mannschaften haben, glaube ich, alle gewonnen.
Nee, unentschieden haben wir gegen den Tabellenführer.
Genau, aber die anderen U-Mannschaften haben alle gewonnen, meine ich, außer unsere U21.
Aber trotzdem, ey, sehr solide. Das war 0-0, aber gegen Duisburg Das muss man sich auch mal reinziehen. Gegen Duisburg, gegen die haben wir unsere erste Mannschaft oft genug gespielt und jetzt spielt unsere zweite Mannschaft dagegen und hat das Unentschieden geholt. Tabellenposition im absolut soliden Mittelfeld weiter gefestigt. Die Abstiegsplätze sind, was haben wir denn, wo sind wir denn da? 32, 18 sind 14 Punkte weit weg.
Ja, also, ich glaube, das Thema sollte durch sein auf Platz 8 mit 32 Zählern. 18 Punkte hat Wiedenbrück auf dem unteren Strich.
Na, kann so viel eigentlich nicht mehr passieren.
Ja, glaube ich auch nicht. Bin mal gespannt, ob der SC Wiedenbrück sich halten kann, irgendwie noch retten kann. Ist ja ganz nett für auch hier von der Distanz.
Ja.
Na, gucken wir mal.
Und hier das nächste Heimspiel der U21 ist gegen Lotte. Da habe ich tatsächlich auch schon überlegt, ob ich da hinfahre, weil einfach Lotte-Vibes, weißt du? Es war damals Westfalen-Pokal, wo wir Jimmy gescoutet haben. Mega, mega interessant. Also hat für mich so ein bisschen historischen Charakter.
Ja. Da bin ich mal gespannt, was das alles gibt. Gut. Ansonsten habe ich keine Themen mehr auf dem Zettel. Hast du durch ChatGPT noch was bekommen?
Ich nein. Tatsächlich
dann nicht. Enden wir doch heute mit einer schönen Prognose für die Zukunft. Beide tippen wir auf einen Sieg in Hannover und können zufrieden in diese Woche gehen. Ich bin mal gespannt, was wir in der Trainerfrage noch so präsentiert bekommen, da sind wir jetzt heute gar nicht so drauf eingegangen, stimmt. Aber ich fand den Flow jetzt auch ganz nett, so ohne das Dauerthema. Ich meine, habt ihr alle wahrscheinlich mitbekommen, der Trainer hat wohl die Freigabe, so zumindest laut Medien erhalten, im Sommer den Verein zu verlassen, wenn er denn möchte und wenn das Angebot stimmt und die Ablöse. Es wird natürlich jetzt sofort wieder der VfB Stuttgart gehandelt, weil Wohlgemuth halt quasi als Buddy, nennen wir es mal so, auf beruflicher Ebene zumindest von Kwasniok gilt und ihn ja schon mal nach Stuttgart holen wollte. Hertha wäre jetzt natürlich auch ein Kandidat, nachdem viel da heute entlassen wurde. Aber ich glaube, die werden jetzt einen Trainer suchen und nicht erst im Sommer. Insofern, es wird spannend zu sehen sein, ob das jetzt die Abschiedstournee von Lukas Kwasniok wird und ob wir dann vielleicht im Sommer für Spieler wie Kinsombi doch wieder Platz im Kader haben. Es wird also nicht gerade langweilig die nächsten Wochen und Monate und ich denke, da können wir jetzt auch mal schauen, wenn diese Woche sich vielleicht Kwasniok auch zu den Gerüchten äußert. Ich tippe mal, dass er gefragt wird, dann können wir da nächste Woche vielleicht nochmal drauf eingehen. Der Verein hat ja erstmal sich klar positioniert, glaube ich, heute war es. Oder gestern, ich meine heute, dass man, wenn dann im Sommer überhaupt erst darüber spricht und momentan keine Angebote vorliegen.
Genau. Also ich
der Klassiker halt.
Genau, also gerade zur direkten Konkurrenz mitten in der Saison, wenn du im Aufstiegskampf steckst, also vor allem auch das Thema, was ja mit Hamburg gewesen ist, kann ich nicht nachvollziehen, warum man das nicht versteht, dass man einen dahin nicht ziehen lässt. Und da wir jetzt gerade halt voll im Aufstiegskampf sind, 3 Punkte hinter Platz 1 jetzt wieder, die Gegner haben dieses Wochenende so ziemlich alle für uns wieder gespielt. Das heißt, die ganze Tabelle ist wieder zusammengerückt. Die ersten 9 Plätze 6 Punkte auseinander, die ersten 6 Plätze 3 Punkte auseinander. Das heißt, wir haben wieder unseren Pulk, den wir auch vor der Winterpause hatten, total geil. Also als neutraler Zuschauer vor allem, glaube ich, kannst du dir nicht mehr wünschen, dass das so spannend bleibt. Als Fan dieser ganzen Vereine, die da alle mit drin sind, kannst du dir, glaube ich, auch nichts Besseres wünschen, außer du bist Hamburg und willst seit 7 Jahren aufsteigen. Da ist es natürlich halt nicht so geil, wenn alle da mit drin sind und du nicht davon marschierst. Aber finde ich richtig gut und wie gesagt, Kwasniok, es macht nur Sinn, es sei denn, man hat jetzt einen katastrophalen Abfall und verliert jetzt 5 Spiele in Folge und hat vorne mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun, dann könnte man noch überlegen, ob man ihn vorzeitig gehen lässt, aber solange du jetzt da vorne mitkämpfst und man sieht ja, dass er auch trotzdem die Mannschaft gut im Griff hat, dass er die Mannschaft trotzdem gut einstellen kann, auch wenn er keine SCP-Kleidung mehr trägt am Spielfeldrand, hält...
Ja, er kleidet sich jetzt schon für höhere Aufgaben, ne?
Ja, also Also ich habe das Gefühl, er hat schon lange mit dem Verein abgeschlossen. Also das ist mein optischer Eindruck von den PKs und vor allem, wie er sich jetzt auch kleidet. Letzte Woche besprochen noch mit Marco, dass er sich wie die Volta-Zwillinge jetzt anzieht. Und wie gesagt, SCP Embleme vermeidet.
Ja, das ist ganz auffällig. Das ist auch so. Ich bin noch fest überzeugt, dass er im Sommer gehen wird. Absolut. Wenn der Verein aufsteigt, dann könnte es vielleicht noch eine Option geben, dass er bleibt. Aber meiner Ansicht nach ist es so, dass wahrscheinlich auch schon konkret mit einem Verein was besprochen ist. Also zwischen ihm und dem Verein.
Könnte ich mir
vorstellen. Vielleicht auch schon mit dem SCP. Mal gucken, wer Nachfolger wird. Es gibt ja einen Herrn Kohler, der hier gehandelt wird, laut Medienberichten. Ich habe unter der Woche mit Robert darüber gesprochen. Robert hat gesagt, was ist mit Uwe Hünemeyer? Und da gehe ich mit. Also ich möchte das hier nicht als meinen eigenen persönlichen Tipp deklarieren, sondern ich tippe, wenn Beda mit, Robert mit, wenn Uwe Hünemeyer seine Lizenzen alle macht bis zum Sommer, wird er neuer Trainer in Paderborn werden. Und das fände ich ziemlich spannend.
Spannender so. Call, wie man heutzutage so schön sagt.
Oh, ja, Take.
Finde ich interessant. Würde ich, also ohne Scheiß, lass uns da nächste Woche gerne drüber reden. Finde ich spannendes Thema. Also mal gucken, wir haben dann ja, wie gesagt, gegen Hannover gespielt und gegen Hannover gewonnen. Also wir sind dann vorne weiter voll mit dabei. Hannover fällt dann so langsam ein bisschen ab. Und dann lass uns für nächste Woche mal das Thema Trainer auf jeden Fall mal auf die Agenda holen. Ich find's spannend. Finde ich spannend. Kandidaten für die Nachfolge, wie lange er noch bleiben wird. Ja, wobei, bis Sommer sind wir uns ja, glaube ich, relativ einig. Und ja, lass das nächste Woche mal ausführlich. Habe ich Bock drauf. Siehste, habe ich schon jetzt wieder Bock auf nächste Woche.
Gott.
Wenn dann ihr auch Bock habt, dann schaltet auf jeden Fall dabei auf Twitch am wahrscheinlich wieder Montag, 21 Uhr. Oder ansonsten der nachfolgende Tag auf YouTube, wenn ihr uns sehen wollt, ab 19.07 Uhr. Und ansonsten direkt nach der Aufnahme auf sämtlichen Portalen, wo es Podcasts erhältlich gibt.
Ja, haltet die Augen offen, dann wisst ihr auch, wann wir auf Sendung gehen. Die Info kriegt ihr meist auf unserem Instagram-Kanal in der Story. Und wir versuchen es immer möglichst frühzeitig anzukündigen. Also da auch mal ein Follow reindrücken. YouTube sowieso, Twitch auf jeden Fall. Und dann gerne auch einfach mal weiterleiten und teilen.
Genau. So. Und vor allem schreibt runter, was ihr glaubt, was mit dem Trainer passiert, wie lange er noch hier bleibt und wer nächster Trainer wird.
Auch das.
Wir nehmen das dann ins Gespräch.
Könnt ihr uns dann auch schon Sprachnachrichten schicken?
Ja, oh Gott. Sprachnachrichten. Schickt Sprachnachrichten zu dem Thema. Ach, mega, freue ich mich drauf. Nicht vergessen, jetzt Sprachnachricht schicken, dann haben wir die auch nicht bis nächste Woche vergessen. Also, stay strong.
Haut rein. Haut die Glocken, wie du immer sagst. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss, gern.